jeder Berg ist anders, hat einen anderen Charakter, hat einen anderen Vibe, sage ich mal so. Das, was es eigentlich ausmacht. Das, was sie jetzt sagen, Landschaft, traumhaft schön, aber die Menschen. Aber die Menschen, sie bieten dir Tee, sie bieten dir Pita, Börek, sie bieten dir das, was sie selber machen. Ja, das ist das Besondere. So, Bosnien schön zu besuchen, jederzeit willkommen.
Bosnien-Herzegowina, im Herzen der Dinarischen Alpen mit Evelyn. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht es um Bosnien-Herzegowina, ein Land, das nur eine knappe Flugstunde von Österreich entfernt liegt, aber für viele von uns noch immer ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Ein Land, wo Orient und Okzident aufeinandertreffen, wo die Dinarischen Alpen zu spektakulären Wanderungen einladen und wo europäische Geschichte zum Greifen nahe ist. Mein heutiger Gast ist Evelyn, unser langjähriger Partner und Freund aus Bosnien, der nicht nur unsere Reisen vor Ort leitet und organisiert, sondern auch schon mehrmals bei uns hier in Österreich bei unseren Guide- und Partner-Akademien war. Wir springen gleich rein. Herzlich willkommen, Evelyn. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, Christian. Schön, euch hier zu finden. Schönen lieben Grüß an alle Mithörerinnen, an allen Mithörern, die ja, die Zeit mit diesem Podcast verbinden. Mhm. Schöne Grüße an dich, an das ganze Weltweit-Wanderteam oder wie gesagt, die ganze Weltweit-Wanderfamilie.
Sozusagen. Schön. Du bist ja jetzt auf einer Rundreise, bist jetzt unterwegs und machst auf deiner Reise auch Station hier in Graz. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
So, ja, ganz genau, auf einer Rundreise. Dieser Podcast war eigentlich einer der Hauptgründe, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Die Einladung kam, die konnte ich nicht ablehnen. Ja, wir hätten das auch online machen können, aber ich wollte unbedingt einen Grund finden, wieder nach Graz zu kommen. Mhm. Und jetzt eigentlich sind wir auf dem Weg nach Heim, zu Hause. Mhm. Gestern Abend sind wir spät nach Graz angekommen. Und gestern Abend so gegen 22 Uhr einen schönen Spaziergang bis zum Turm hoch, die Stadt. Mhm. Einfach Traum.
Schlossberg. Wir haben ja jetzt gerade vorher beim Tee gesprochen. Bosnien, Herzegowina ist ja sehr eng mit Graz verbunden, oder? Also es gibt da lange Tradition, die Jahrhunderte zurückreicht, aber noch heute viele unserer Mitbürgerinnen sind ja aus Bosnien.
Oh, das stimmt. Und das habe ich auch festgestellt, auch mit meinen Gästen, die mich nach Bosnien besuchen und dann einer oder der andere erwähnt, oh, ich habe eine Mitarbeiterin aus Bosnien, ich habe einen Schulfreund aus Bosnien. Und ich bin wirklich stolz auf die bosnische Gemeinde hier, dass sie einen guten Ruf haben.
Das stimmt,
und kann ich bestätigen. Das freut mich. Und da kommt auch die Beziehung her. Während meiner Studentenzeit, viele meiner Freunde sind aus Sarajevo nach Graz studieren gekommen. Und es ist auch nicht weit weg. Wie gesagt, sind keine 2 Tage Autofahrt, sondern ein paar Stunden ist man schon da. Ist sehr nah. Und einfach eine Verbindung. Ich erinnere mich noch, wo ich gesagt habe, ich gehe nach Graz, einer von meinen alten Kumpeln, alten Bergsteiger. Und er hat mir erwähnt, oh, früher sind wir aus Jugoslawien extra nach Graz, um Equipment kaufen zu kommen oder einfach mal so zu schauen, was es so alles gibt. Ich rede von den 70ern und 80ern.
Ja.
Und das ist die Verbindung. Und dann letztendlich, ich muss immer wieder den Ivica Osim erwähnen, der eine Legende in Sarajevo ist, in einer Stadt, wo ich herkomme eigentlich. Und ja, es gibt viele Verbindungen.
Also ganz, ganz viele Verbindungen und trotzdem ist ein Land so ein weißer Fleck und das wollen wir natürlich heute aufklären. Aber bevor wir so reinspringen, einmal zu dir. Bitte? Du bist ja einer unserer geschätztesten Weltweit-Wandern-Guides, bist vor Ort, lebst dort, wohnst in Sarajevo, hast gerade gesagt. Wie ist denn so ein bisschen deine Geschichte? Oh. Was ist denn die Evelyn? Glaubt mir ein bisschen, entschuldige, erstens, es ist eine Frau, bei uns ist ein Frauenname. Evelyn, wie kommt der Evelyn zum Wandern?
Wie kommt zu uns? Der Evelyn zum Wandern und zum weltweit Wandern? Eine interessante und meiner Meinung nach eine schöne Geschichte. Wenn ich mein Leben rückblicke, es war turbulent. Als erstes Deutsch habe ich als Flüchtling gelernt. Mhm. Ich war in Berlin in den 90er Jahren als Flüchtling. Und dann mit 15 sind wir zurückgekehrt. Und dann in Bosnien nach dem Krieg gewohnt. Mhm. Aber dann mit 25, mich hat die Ferne angezogen. So, Christian, du bist ein Architekt. Ich habe Architektur studiert in Sarajevo. Ich wollte auch ein Architekt sein. Aber dann mit 25, der Weg hat sich aufgemacht, dass ich nach Amerika auswandere. Und Amerika wollte Architekt werden, Architektur studieren, aber es war fast unmöglich für mich damals, irgendetwas zu finden. Aber dann, das Leben hat mich zu einem Rikscha gebracht. So, und das waren eigentlich auch die ersten Schritte in Tourismus. Damals war ich auch das nicht bekannt. Aber ich habe die Rikscha erfahren und ich bin ein Rikscha-Fahrer geworden in Manhattan.
In Manhattan Rikscha?
In Manhattan
Rikscha. In dem Verkehr?
In den Verkehr.
Okay. Spannend.
Das musst du ein bisschen erzählen. Wegen dem Verkehr, der Central Park hat mich sehr, sehr angezogen. Uh-huh. Und warum erwähne ich das mit Tourismus? Weil auch in Manhattan, Rikscha-Fahrer haben meistens mit Touristen zu tun. Mm. Und dort habe ich meine Liebe zum Tourismus gefunden, im Sinne, wenn ich das Augenblinken von meinen Gästen sehe, wenn sie begeistert sind. Mm. Und dann auch, da ich kein Englisch so gut gekannt habe, musste ich irgend so Nischen finden, wie verdiene ich mein Geld halt. Mhm. Alle Touristen wollen Times Square oder Central Park oder das sehen. Mhm. Aber wenn ich ihnen anbiete, was sie nicht erwarten, zum Beispiel die Brücke, wo die Dame in Home Alone Film oder Filmszene, und das war den Gästen, meinen Gästen, meine Rikscha-Fahrer, sie wollen von Punkt A zum Punkt B, aber ich bringe sie unterwegs zu so einem Ort, das sie vergessen haben.
Zu coolen Plätzen, ja.
Genau. Mhm. Und damals, da für ein paar Jahre habe ich das schon gemacht, für 2, 3, 4 Jahre. Und lange Geschichte kurz, ungefähr 2012 nach Bosnien zurückgekehrt. Und er wollte unbedingt meinen Fremdsprachen ausnutzen. Ich rede jetzt Englisch, ich rede Deutsch. Mhm. Ich habe mich in mein Land verlobt. Und als Wanderführer oder als Bergsteiger, ich muss allerdings sagen, als Kind war ich immer in den Wäldern. Mhm. So, mein Spielplatz waren Wälder, Täler. Und wo ich gewohnt habe, es war buchstäblich 200 Meter von meinem Haus ist schon ein tiefer Wald. Mhm. Als Kleinkind Schlümpfe gesucht. Meine große Enttäuschung, meine erste große Enttäuschung im Leben war das Feststellen, dass das nur eine Lüge war, dass das ein Zeichentrickfilm ist. Aber ja, okay, davon wollen wir nicht reden. Aber da war meine Liebe für Wandern, meine Liebe für Natur, meine Liebe Bäume zu klettern. Aber wenn man als Kind so aufwächst in diesen Gemeinden, dann treibt es einen, etwas anderes zu sehen. Deswegen kam New York. Mhm. Ich hatte keinen Bock, in Amerika Nationalpark zu besichtigen. Ich wollte da Manhattan sehen. So, das waren all diese Erfahrungen, wo ich nach Hause gekommen bin, 2012, wollte meine Sprachen ausnutzen, wollte ja wandern, das wollte machen, meine Liebe zum Tourismus umsetzen und ja, dazu kam es eigentlich.
Wow, und ein bisschen klingt das ja so schon wie die Weltweit-Wandern-Philosophie, weil bei uns ist es auch so, bei unseren Reisen, weißt du ja, da müssen schon die Highlights drinnen sein, die Leute wollen Mostar sehen oder Sarajevo, werden wir noch davon reden. Und dann das, was man eigentlich mitnimmt, was das Herz berührt, sind nicht so sehr oft die großen Sehenswürdigkeiten, sondern so kleine Dinge am Weg. Man braucht oft so ein Ziel, der Gipfel am Berg, aber der Weg ist dann oft das Schöne, oder? Das ist ja, also beim Rikscha-Fahren hast du schon geübt, wie man sozusagen Menschen überrascht am Weg, oder?
Genau. Ja. Für mich, das ist eigentlich A und O über eine Reise. Wenn man, ach, wie nennt man das? Mehrwert könnte man das nennen oder nicht. Aber wenn man etwas zu sehen kriegt oder etwas erfährt, was man nicht erwartet hat, was man nicht bewusst war oder einfach diese Kleinigkeiten, die sich am Ende zusammenbilden, dass man eigentlich diese Kleinigkeiten sich erinnert, weil die Ziele sind da, Sarajevo, Mostar oder die Hauptstädte, man weiß über sie, aber ja, Kleinigkeiten unterwegs.
Ja, genau. Und das von einem Einheimischen, der sein Land liebt, so wie du, das ist ein bisschen so das Betriebsgeheimnis, glaube ich, unserer Reisen, warum die Gäste so schätzen. Ja.
Denke ich auch mal, so, dass das so der Cheatcode ist.
Ja, genau.
Aber es gibt so viele Sachen zu zeigen, es gibt so viele Sachen zu sehen und man darf auch nicht da in diese Falle reinfallen, dass man zu viel Also einfach das, was man gerne selber Interesse hat oder selber sehen wird in den Zeit. Mhm. Aber es gibt so viele Sachen.
Ja, ja, über das wollen wir ja auch reden. So ein paar Geheimnisse oder ein paar geheime Plätze oder auch über Sarajevo wollen wir auch reden. Aber bevor wir so reinspringen in Details und schöne Plätze, wir haben ja vorher geredet, Bosnien-Herzegowina, wir sagen immer der Evelin aus Bosnien. Mhm. Was ist jetzt? Heißt das Land Bosnien oder Herzegowina? Oder wie ist das korrekt gesagt?
Korrekt gesagt, und so sollte man auch, glaube ich, immer sagen, es ist Bosnien und Herzegowina. Mhm. Ich bin sehr stolz auf diesen Herzegowina-Teil des Landes.
Ja.
Wunderbare Leute. Viele, viele Freunde, Familie, und korrekt wäre Bosnien und Herzegowina, aber ich weiß schon, aus, nicht Müdigkeit, aber wie nennt man das?
Kurzform.
Kurzform, ja. Man will es nur.
Die so, Ösis.
Genau.
Genau.
Nicht die Ösis, das wollte ich nicht sagen.
Nein, das ist ja Kurzform einfach.
Aber Kurzform man, einfach, Mensch, und die Einheimischen, wenn sie es am kürzesten sagen wollen, dann sagen sie einfach BIH. B und H.
Das Autokennzeichen. Also
ja, genau.
Ja,
aber korrekt wäre Bosnien und Herzegowina, obwohl es meistens nur Bosnien sagen.
Aber erzähl ein bisschen aus der Geschichte, das habe ich ganz spannend gefunden vielleicht, also was du mir super erzählt hast. Wie kommt es zu Bosnien und Herzegowina? Das ist ja ein paar hundert Jahre her, die Geschichte.
Das ist schon ein paar hundert Jahre her, aber ich gehe mal ganz am Anfang. Früher war ein Königreich und es hieß nur Bosnien. Das war der Königreich, das war der Name. Und Herzegowina war ein Bestandteil davon. Und damals hieß es auch nicht Herzegowina, damals hieß es Hum, H-U-M.
Mhm.
Und es wurde von adligen Familienmitgliedern beherrscht. Es war ein König und dann unter den König waren, was weiß ich, Familienmitglieder. Mhm. Ich gehe jetzt nicht in den Namen her und Geschichte, und das kann man sehr leicht erfahren. Aber der Herrscher von Hum, damaligen Hum, er hatte einen Gastempfang aus Bayern, aus Österreich, wer weiß, einen gewissen Herzog, weiß auch jetzt nicht, wer genau das war, aber es war ein Herzogtitel. Und der Gastgeber, der Herrscher von Hum damals, er mochte den Klang Herzog, es klingt halt.
Klingt cool, ja.
Klingt cool, Herzog, ich will auch Herzog genannt. Und das war auch so, ich will auch Herzog genannt sein werden. Und dann da meinte er, und mein Land heißt nicht mehr Hum, es wird Herzogsland bezeichnet. Mhm. So, Land des Herzogs.
Herzegowina.
Herzegowina.
Land des Herzogs.
Genau.
Spannend, ja.
Land des Herzogs. Und so war es auch. Nur, dass immer noch damals, jeder hat nur Bosnien, wenn man für das Land, es hieß Bosnien, Herzegowina war ein Bestandteil, es wurde nicht erwähnt. Aber wie es dazu kam, dass das jetzt der Name in den Namen eingebaut wurde, als die Osmanen diesen Teil Europas langsam übernommen haben, sie haben Bosnien als Königreich nicht auf einmal alles eingenommen, weil Bosnien ist ein Land von Bergen und Tälern und Flüssen und so, das ist sehr schwer. Und sie haben fast das ganze Land erobert, nur der Teil von Herzegowina war noch ein bisschen schwieriger für sie.
Mhm.
Ein paar Jahre später haben sie das auch erobert und ein General aus der Osmanischen Armee meinte, jetzt haben wir endlich das volle Land, das ganze Land, jetzt haben wir Bosnien und Herzegowina. Und das blieb einfach in den Ohren, so blieb es. Und wenn man jetzt für das ganze Land referieren möchte, es heißt Bosnien und Herzegowina. So, das ist der Unterschied in den Namen. Zwischen den Menschen gibt es überhaupt keinen Unterschied. Überhaupt keinen Unterschied. Natürlich Dialekt, Akzent, wenn man redet, aber genauso gibt es Unterschiede in den nördlichen Teil des Landes, in den südlichen Teil des Landes. So, das sind typische Unterschiede. Nur ein großer Unterschied ist im Klima. Herzegowina ist auch genannt als Kalifornien Europas. So.
Das klingt cool, ja.
Es klingt cool,
ja.
Nur im Hochsommer, weil es warm ist. Im
also nicht cool, sondern heiß. Nee,
okay. Heiß, hot.
Okay.
So, es geht regelmäßig bis plus 50 in Mostar,
okay.
Celsius, weil es sitzt in diesem Tal. Mhm. Es hat mediterranes Klima, so Klima, genauso gleiches Klima wie von den Dalmatien, Kroatische Küste. Mhm. Granatapfel wachsen, Kiwis wachsen, aber es hat kein Meer, gibt keine Abkühlung. Es hat einen wunderschönen Fluss, Neretva, den man unbedingt sehen muss.
Mhm.
Und das ist der Unterschied. So, es ist mediterranes Klima. Wenn man nördlich weiterfährt, man fährt durch den Tunnel oder über die Gebirge und dann ist man in Kontinentalis, Teil des Landes, und das ist schon Bosnien. Und dann, das ist schon Zwetschgen, Apfel, Birnen,
Alpin-Klima,
ja. Minus 20. Und es ist auch Wasserscheide, so alle Tropfen, die Herzegowina aus dem Grund kommt, es fließt nach Süden, entweder in den Neretva-Fluss und dann fließt es in den Adriatische Meer. In Bosnien, auf der anderen Seite des Berges, jedes Tropfen Wasser, das rauskommt, es fließt entweder nach Norden, in den Fluss Bosna, von dem Fluss Bosna nach Sava, Donau entweder und dann am Ende Schwarzes Meer.
Zu so, uns rauf.
Genau, ja, so genau. Das ist auch ein Unterschied.
Ja, spannend. Also Bosnien, und das ist ja auch spannend jetzt so quasi vom Klima her, kann man wunderbar wandern im Frühsommer und im Frühherbst. Also dort ist gar nicht so heiß, gerade im Gegenteil, oder? Man muss sich oft echt warm anziehen dann.
So, genau. Und das Schöne an Bosnien ist, wegen diesem unterschiedlichen Klima, eigentlich, es gibt viele verschiedene Berge und man kann sich eigentlich aussuchen, was man machen will. Zum Beispiel aus Sarajevo, wo wir wohnen, ich kann mir aussuchen, ob ich Schneeschuh wandern gehe oder runter nach Süden, nach Mostar, irgendeine Via Ferrata kletter in eine Südwand, die im Sonne liegt.
Mit und T-Shirt.
Mit T-Shirt. So, das ist das Schöne eigentlich.
Ja, voll cool, ja. Ja, es ist, werden wir eh noch drüber reden. Sarajevo ist ja auch Winterspielort, Olympische Spiele gewesen. Also da ist ordentlich Schnee bei euch und kalt.
Kalt und jetzt momentan ist sehr viel Schnee. Sehr viel Schnee momentan.
Ja, wir sind ja jetzt im Jänner, nur damit man weiß. Ja.
Genau, sehr kalt.
Bei uns in Graz auch gerade im Jänner. Ist ja auch kalt Jänner. Und auch Schnee heuer. Ja.
Ist sehr kalt und die Spiele sind eigentlich der größte Stolz Sarajevos. So, wir sind wirklich, wirklich stolz auf unsere Olympischen Spiele. Aber ich muss auch immer sagen, die Olympischen Spiele wurden in Sarajevo ausgerichtet, aber damals ein ganz Jugoslawien stand dahinter. Ganz Jugoslawien. So Bosnien, Herzegowina und Sarajevo, wir waren nicht für die Olympischen Spiele verantwortlich, sondern das ganze Land 1984, Jugoslawien stand dahinter.
Ja, aber ihr wart das Zentrum, oder?
Genau, wir waren das Zentrum geworden. Und es war den Politikern damals sehr wichtig, dass Sarajevo die Spiele, weil die Slowenen, sie waren sehr aufgeregt.
Ja, die haben ja auch schöne Berge, ja.
Genau, sie haben schöne Berge, sie haben die ganze Infrastruktur, sie haben alles, 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 aber die Spiele sind nach Sarajevo gekommen und damals Sarajevo hatte überhaupt keine Infrastruktur. Keine Schneeberge, keine Pisten, alles wurde von null gemacht. Aber den Politiker damals war es wichtig, dass Sarajevo es kriegt, weil Sarajevo war ein Zentrum Jugoslawiens. Und jeder, der sich an Jugoslawien erinnert, der weiß, Bosnien-Herzegowina eigentlich war ein Klein-Jugoslawien in Jugoslawien. Und man wollte damals der Welt die Vielfältigkeit zeigen. Ost und West und Verschiedenheit. Es gelungen.
Na, spannend. Und deine Hauptstadt hat Weltruhm, oder? Ist heute noch so,
ist
oder?
Heute noch.
Kann man ja heute noch sehen, die ganzen Anlagen. Und beim Wandern geht man dran vorbei.
Genau. Genau, leider. Leider wegen den Aktivitäten von den 90ern. Viele davon ist eine Ruine.
Aha. Ist so im Krieg zerstört worden,
im Krieg
oder?
Nicht im Krieg, eher nach dem Krieg.
Okay, vernachlässigt.
Und dann ist einfach, ja, und jetzt ist es halt zerstört. So, es
Lost
gibt viele
Places, oder heißt das heute
genau,
modern?
Genau, sind aber coole Plätze für Instagram, sage ich mal, für Bilder. Es gibt viele auch Pisten, die vollkommen funktionsfähig sind, die wieder aufbewahrt sind, die besser aufgebaut sind. So, das sind meistens die Skipisten. Aber alles andere, Springschanzen, Bobschanzen und alles andere ist einfach
so olympische Spielruinen quasi. Ja.
Genau.
Aber das hat ja oft so einen Charme, oder? Die Architektur aus diesen 90er Jahren, 80er Jahren, oder?
Brutalismus, Beton. Und jeder redet, die meisten reden darüber, aber man muss auch erwähnen, dass alle Infrastruktur, die für Olympische Spiele in Sarajevo auf neu gebaut wurde, ist später im Umsatz, im Alltag eingesetzt. Zum Beispiel alle Apartments, Wohnungen, wo die Sportler gewohnt haben, sind jetzt Apartmentwohnungen und so war es auch designiert. So zum Beispiel in einem Stadtteil Moimilo zum Beispiel, man würde nie sagen, dass da irgendetwas anderes war als ganz normaler Stadtteil mit Wohnungen, Apartments. Und da sieht man auch Einkaufszentrum und da sieht man auch einen Kindergarten. Und zufälligerweise, vor ein paar Jahren her, war ich von einer Tour zurück, von Kroatien, sitze im Bus und neben dem Bus ein älterer Herr neben mir und wir fangen an zu quatschen, weil wir haben 5 Stunden. Mhm. Der Herr war der Präsident vom Olympischen Komitee.
Wow, cool.
Wow, und er stellt jetzt Fragen, wie ist es in Moimilo und unser Office ist in diesem Stadtteil. Und er meinte, ja, da war unsere Zentrale. Ich meinte, da, wo jetzt der Kindergarten ist. Er meinte, ja, Kindergarten. Also, ja, aber es sieht aus wie Kindergarten. Er meinte, ja, es war so designiert, es war so projektiert.
Also das hat man schon mitgeplant, genau, dass das dann später wirklich genau Verwendung findet.
Kindergarten. Super. Ja. So, es gibt vieles davon und weniger reden davon. Es hat uns viel gebracht.
Also ein positives Beispiel von so einem Entwicklungsschub.
Genau, danke für das Wort Entwicklungsschub.
Ja, okay, cool. Ja, reden wir gleich weiter über Sarajevo. Ist ja deine Heimat. Von dort kann man eben in den Süden oder runter ins warme Klima oder Schneeschuh wandern. Was bietet Sarajevo noch? Ich habe so das Gefühl, es ist so ein kultureller Mix, oder? Verschiedene Religionen, der Muezzin, die Kirche, die verschiedenen Restaurants mit verschiedenen Küchen.
Alles auf den Kopf getroffen, alles genau richtig gesagt. So, Sarajevo ist ein besonderes Stadt, aber man muss von ganz anfangen, also von der Gründung der Stadt. Also ich werde jetzt nicht lange über die Gründung, nur so, was für mich sehr interessant ist, wo die Stadt gegründet wurde vor ungefähr 550 Jahren. Gegründete Stadt. Bosnien war immer am Rande irgendeines Reiches. Am Rande, nicht in Mitte, sondern mal am Rande. So war es auch mit den Austro-Ungarn, so war es auch mit den Osmanen. Und die Osmanen kamen bis nach Bosnien und dann haben sie diese Stadt gegründet. Am Rande des Reiches. Aber wenn man geografisch denkt, also er sitzt in Europa, es ist nicht weit weg, wie in Graz, bin hier gefahren, es ist nicht weit weg von Wien. So, der Gründer von Sarajevo hatte eine geniale Idee. So, das macht die Stadt eigentlich jetzt so aus. Er wollte Händler anziehen. Mhm. Wie hat er das gemacht? Er hat allen Händlern, alle, die nach Sarajevo kamen, egal wie viele Leute es kamen in einer Gruppe, egal wie viele Kamele oder Pferde, jeder hatte 3 Tage und 3 Nächte umsonst schlafen, parken, seine Sachen abstellen. 3 Tage und 3 Nächte waren umsonst. Und von dieser Zeit kommt die Ausrede, jeden Gast 3 Tage genug. So, ja, okay. Bei uns, wir haben diese also jeden Gast ist 3 Tage genug. Aber 3 Tage dürfte man umsonst wohnen, cool, seine Sachen abstellen, seine Sachen verkaufen. Wenn man 4., 5. Tag schlafen will, man zahlt. Mhm. Oder 10.
Clever.
Ja. Und wie gesagt,
geografisch. Das heißt, es gibt dann schnell einen Austausch, weil jeder schaut, dass er nach 3 Tagen alles auf den Markt geworfen hat. Und dann kommen die nächsten.
Genau. Ja, und die geografische Position von Sarajevo, damals aus dem Osmanischen Reiches, wenn man etwas von Westen will, von Vienna, von Paris. Mhm. Man musste nicht so weit mit Karawane reisen, sondern man kommt nach Sarajevo, es kam zu uns. Aber auch diejenigen, die vom Westen etwas aus dem Orient wollten, sie wollten etwas aus Istanbul oder Süden, sie müssten nicht ganz nach unten reisen, sondern sind nach Sarajevo. Und deswegen, Sarajevo hat sich so entwickelt als eine Handelsstadt damals. Alle Handwerker, alles Mögliche, was man finden konnte. Und wie gesagt, am Rande eines Reiches, so man mingelt, oder wie heißt es auf Deutsch, mit den anderen.
Vermischt sich.
Alles Mögliche. Und ich will nur sagen, zum Beispiel die Brauerei, die eine der wichtigsten Gebäude in der Stadt ist, Sarajevo, die Brauerei wurde 1864 gegründet, obwohl die Osmanen bis 1878 da gewesen sind. Ist auch interessant, wie es dazu kommt. Aber man wusste, dass die Austro-Ungarn kommen werden. Man wusste, wo man liegt. Man ist eine sehr interessante Stadt. So, deswegen, wegen dieser Gastfreundlichkeit, wegen diesen 3 Tage umsonst, wegen dieser komm, bring etwas Neues in die Stadt. Also wir gucken nicht anders. Also jeder ist willkommen. Das macht die Stadt aus, seitdem.
Ja.
Seit dieser Zeit.
Ja, und diese vielen verschiedenen Kulturen und Völker, die da durch und die Randlage, die quasi gut ausgenutzt wurde, wenn man so zwischen den verschiedenen Kulturen liegt, oder?
Genau. Ja, genau. Cool. Genau, deswegen. So, Bosnien und Herzegowina war immer interessant für andere Leute von anderen Seiten der Welt zu kommen, wegen unserem Reichtum in Mineralien, in Wasser, in Kräuter, in alles gegenüber die Geschichte. durch die Geschichte runter. Mhm. Und alles, Leute sind von überall gekommen und jeder bringt etwas Seines. Und deswegen kommt die Vielfältigkeit. Mhm. Deswegen nennt man es auch Jerusalem Europas, weil man kann in Sarajevo Ruinen von Kirchen finden, die aus dem 7., 8. Jahrhundert stammen. Oh. Man kann alles Mögliche dort finden. Mhm. Wie du gesagt, Muezzin, Kirchtürme, alles Mögliche.
Ja, und dann kam ja leider der Krieg. Ein paar Worte möchte ich auch dazu, obwohl es ein finsteres Kapitel ist. Wir haben schon bei deiner Vorstellung gehört, du musstest fliehen mit deiner Familie. Mit 15 seid ihr nach Berlin raus, bist aber wieder zurückgekommen. Das ist natürlich schon so ein Kapitel, das noch immer so ein bisschen mitschwingt, oder so?
Ja, das schwingt, ja, und es spielt sich immer noch heute in den Alltag von ganz normalen Menschen, die jetzt in Bosnien-Herzegowina leben.
Ja.
Leider die 90ern, wo die ganze Welt einfach im Frieden war, aber nur bei uns war es sehr, sehr, sehr schlimm.
Mm.
So, wenn man Bosnien und Herzegowina besucht, wenn man Sarajevo besucht, man kann sehr viele Spuren noch sehen. Mm. Noch sehr viele Gebäude. Man kann, wie gesagt, auch die Ruinen von den Olympischen Spielen. Man kann auch sehr viel Aufgebautes sehen.
Mm-hmm.
Was ich immer lieben gerne sehe, suche unbedingt und unbedingt zeigen will, wenn ich Rückkehrer finde, wenn ein Haus wieder aufgebaut wird, wenn ein Flüchtling von irgendwelchen Grund aus diesem Gebiet weg musste und jetzt nach 20 Jahren kommt er und möchte wieder sein Haus.
Es gibt Hoffnung, oder?
Es gibt Hoffnung, ja. Das gibt mir Hoffnung. Die junge Generation sind meine Hoffnung, nur die 90ern, die ist, ich kann es mir nicht erklären. Da gibt es hunderte von Varianten, Versionen, warum es kam, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Es ist verrückte Zeiten, wo der gesunde menschliche Verstand nicht mehr funktioniert. Es gibt keine Sieger im Krieg, es gibt keine, alle sind Opfer.
Ja, leider. Und es ist nicht schwarz-weiß, oder?
Genau,
es ist
es ist nicht schwarz-weiß.
Und du bist ja ein super Beispiel, weil wie gesagt, du bist über Amerika, über Berlin, Amerika, über Rikscha fahren, haben wir gehört, dann wieder zurück und machst jetzt wirklich eine coole Aufbauarbeit, indem du Ökotourismus quasi forcierst. Also du bist echt ein gutes Beispiel, du und deine Freunde.
Danke dir. Ja. Danke dir, ich muss auch sagen, also obwohl ich in Bosnien-Herzegowina bin, ich arbeite sehr viel auch für Kroatien. Wir haben weltweit eine traumhaft schöne Tour in Inselhüpfen, rund in Dalmatien. Mhm. Ich habe sehr viel in Serbien gearbeitet. Ich habe sehr viel, wie gesagt, Kroatien, Serbien, Montenegro.
Mhm.
Ich fühle mich daheim. Mhm. Ich fühle mich zu Hause in Kroatien, ich fühle mich zu Hause in Montenegro, ich fühle mich zu Hause in Serbien. Ich habe Freunde überall. Und wie gesagt, die 90er sind immer noch ein Rätsel und wir müssen nach vorne schauen.
Und ein bisschen ist es auch so, also ich merke nur in Österreich, wenn man auf den Bergen unterwegs ist, also die Dinarischen Alpen, möchte dann gleich, werden wir gleich hinspringen zu den herrlichen Gebirgslandschaften, das ist ja auch so ein bisschen eine Verbindung. Es gibt ja diese Via Dinarica, so einen Friedensweg, der diese ganzen Länder, da eure Nachbarländer verbindet, oder? Und am Berg ist es irgendwie auch so, man merkt auch, über 1500 Meter ist man per Du, die Leute sind besser drauf. Ich glaube, Wandern, Bergsteigen, Natur genießen ist auch was jetzt, ich möchte nicht übertreiben, was Frieden schafft, aber zumindest die Menschen verbindet, oder? Ist es nicht so?
So, Motto von Via Dinarica ist Connecting Naturally.
So, durch die Natur, ja.
Ah ja, so. Und ja, oder eine natürliche Konnektion oder keiner.
Ja, ja.
Das ist halt so. Mhm. Und die Via Dinarica ist ein Traumprojekt eigentlich. Ist eine Verlängerung von Via Alpina.
Mhm.
Die Idee kam sehr spontan. Ein paar Freunde auf dem Berghütte mit einem Bier über Via Alpina geredet. Und da kam einfach die Idee, stell dir vor, wir machen eine Via Dinarica.
So, ja, das über die Grenzen
Genau, hinweg, über die Grenzen hinweg. Super. Und diese Bergkette dehnt sich von den Julischen Alpen ganz runter bis zum Albanien.
Die Dinarischen Alpen.
Alpen. Wir nennen sie die Dinarischen Alpen. Der Name stammt von den höchsten Berg Kroatien, Dinara.
Mhm.
Dinara.
Mhm.
Es ist nicht der höchste Berg, es ist nicht der schwierigste Berg. Aber die ganze Bergkette hat von diesem Berg, Dinara, Dinarischen Alpen, gekriegt. Auf diesem Berg war ich unzählige Male und sag ich mal, 90% davon wurde ich von Gewitter erwischt, weil es auf der Grenze von Mediterran ist und kontinental.
Okay.
So, ja. Das sind die Typen von unseren Bergen, mhm. die viele unterstützen.
Mhm. Muss man früh starten, so wie bei uns im
genau,
Sommer.
Genau, früh ja. starten. Mhm. Aber es ist eine traumhafte Kette von Gebirge und Tälern und Wässern und alle Berge haben einen anderen Charakter. Über 1600 Kilometer und fast jedes...
So lang sind die?
So lang sind die.
Wie weit geht es runter?
Nicht, die Bergkette ist nicht so lang, aber der Weg, die Via Dinarica.
Ah, okay.
Weil
okay.
es geht auch so und so. Aber wie gesagt, jeder Berg ist anders, hat einen anderen Charakter, hat einen mhm. anderen mhm. Vibe, sage ich mhm. mal so. Mhm. Und dann, was man auf den Bergen findet, sind die Menschen. Mhm. Die Einheimischen, die immer noch da oben wohnen. Obwohl wir in einer Pandemie wohnen, wo alle weg vom Dorf wollen, mhm. alle wollen in die Städte rein, mhm. die Dörfer werden vernachlässigt und nur ältere Generationen bleiben. Und ja, leider, viele sterben ab. Mhm. Aber mit diesem Tourismus, nachhaltigen Tourismus, es gibt jetzt immer wieder einen oder anderen, die wieder zurückkehren, die einen kleinen Shop aufmachen, die ja. ihre Wollsocken, weil sie können nichts anderes machen, als Wollsocken zu stricken oder vielleicht aus Holz einen Löffel zu karben und da kommt ein Tourist und zahlt ein paar Euro davon, hat man ja, ein super Souvenir, ja. ist nützlich. So, es kommt ja, langsam. Ich hoffe, dass es wieder zum Leben kommt. Aber das ist das Schöne. Alle, ja. die Via Dinarica ganze Strecke zu Fuß gelaufen sind und die meisten, nicht die meisten, aber viele davon treffe ich. Zum Beispiel Anfang des Jahres treffe ich sie in Slowenien oder Kroatien, wo sie starten. 2-3 Monate später sehe ich sie auf dem Gebirge in Bosnien. Einen Monat später sehe ich sie im Gebirge in Montenegro. Und jeder sagt, das ist so schön. Landschaftlich schön. Ursprünglich.
Und auch so verschiedene Kulturen, oder? Also
ja, jeder sagt, aber die Menschen.
Ja.
Die Menschen. Mhm. Weil unsere Menschen in Dörfern, die sind es nicht gewohnt, zum Spaß zu wandern zu gehen. Mhm. Diese Menschen haben viel zu tun und wenn sie Freizeit haben, dann ruhen sie sich aus oder tun etwas anderes. Aber zum Spaß einfach in die Berge, seine Kraft zu verwenden, umsonst den Tag, dieser Konzept ist nicht.
Und so strange. Denkt,
strange.
Ja.
Und dann, wenn sie die Menschen da sehen, dann wollen sie jemanden einladen. Sie wollen, dass sie das Beste von sich zeigen. Mhm. Und hier in unseren Gebirgen, das, was es eigentlich ausmacht, das, was sie jetzt sagen, Landschaft, traumhaft schön, aber die Menschen. Mhm. Aber die Menschen, sie bieten dir Tee, sie bieten dir Pita, Börek, sie bieten dir das, was sie selber machen. Ja, das ist das Besondere.
Voll cool. Das hat der Marin auch erzählt aus Albanien beim Podcast, dass es eben wirklich in Albanien ganz stark ist. Da gibt es ja auch dieses Projekt Peaks of the Balkan, auch ein Teil von der Via Dinarica, die wir dann auch bewandern mit unseren Gruppen. Und dass man wirklich merkt, wie ein um das andere Tourismusbetrieb, also es sind alte Bauernhäuser, wo es kleine Unterkünfte gibt, also wo wirklich Leute jetzt wieder zurückkommen. Also dass dieser Ökotourismus, der Wandertourismus Menschen irgendwo oben am Berg dann ein Zusatzeinkommen ermöglicht und dann können die Leute dort bleiben und müssen nicht absiedeln. Ja, also das ist schon eine positive Vision, die wir da auch unterstützen können mit unseren Wanderreisen.
Ach, da ist eine kurze Geschichte, die ich gerne mitteilen werde. Aber zum Beispiel jetzt in Bosnien, wie nach Mostar, Sarajevo, man hat diese Städte gehört, aber man hört immer wieder so ein Dorf, zum Beispiel Lukomir. Mhm. Man hört davon, man weiß es. Aber ich muss sagen, nach den 90ern, nach dem Krieg, eine Handvoll von Menschen in Sarajevo wussten über dieses Dorf, dass dieses Dorf existiert. Mhm. Handvoll von Menschen. So, nicht einmal die Einheimischen wussten über Lukomir.
Ja.
Und Lukomir liegt auf 1500 Meter, höchstgelegene und wirklich abgelegenes Dorf. Lukomir heißt Harbor of Peace, Friedenshafen, Hafen von Frieden. Mhm. Liegt am Rande des Kanyons. Wahrscheinlich die Menschen damals, wo sie gesiegelt haben, im Mittelalter, wollten nicht gestört werden, wollten ihren Friedenshafen haben. Aber das ist die Geschichte für sich selber. Was ich sagen will, dieses Dorf war vor dem Krieg, ja, voll mit Leben. Mhm. Junge, Alte, in der Zwischenmenschen. In den Krieg, viele Junge mussten das Land verteidigen, sind aus dem Dorf runtergezogen, zum Kampflinien, was auch immer. Und dann nach dem Krieg hatten Apartments oder Häuser unten im Tal gefunden. Mhm. Und alle Jüngeren nach dem Krieg, wo Internet kam, wo die moderne Welt kam, natürlich die Jüngeren, sie wollen nicht mehr in diesem Dorf wohnen, weil da gibt es keine Schule, keine Internetverbindung, keine Straße. Jetzt gibt es einen Schotterweg. So, und dieses Dorf war am Absterben. Nach dem Krieg, sage ich wieder mal, eine Handvoll von Menschen wussten in Sarajevo über dieses Dorf. Und dieses Dorf wurde von vielleicht 10 Familien noch besiedelt damals. Und alle waren so älter als 60, 70. Mhm. Sehr alte Menschen, die jetzt nur im Sommer damals waren, im Winter runter zu Familien. Aber dieses Dorf war am Absterben, buchstäblich. Jedes halbes Jahr, der stirbt, man weiß. Wenn man so, eine lokale Agentur, für die ich, wo ich zurück aus Amerika gekommen bin, eine Traumagentur, die wurde da damals in dieser Zeit gegründet von super, super, super netten Menschen. Und die Idee war, bosnisch Landschaft zu schützen und auch Menschen zu zeigen, was es so gibt. So, 4, 5 von den Gründern von dieser Agentur sind nach Lukomir gelaufen. Mit den Einheimischen haben sich hingesetzt, haben gefragt, habt ihr etwas dagegen, wenn wir Touristen bringen? Wir reden von einer Zeit, wo es noch kein Touristen in Bosnien war nach dem Krieg. Schweigen denn von Lukomir. Und sie haben sie alle ausgelacht. Ha, 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 spinnt ihr, was für Touristen. Touristen gehen nach Mostar, Tourist geht nach Dubrovnik. Wir sind von Gott Vergessenes. Okay, okay, habt ihr etwas dagegen? Sie meinten, nein, ihr könnt bringen, wenn ihr wollt, aber keiner wird kommen, spinnt ihr. Nee, nee, aber wir werden andere Touristen bringen, die wandern gehen. Wandern, umsonst, sie zahlen noch dazu.
Anstrengen,
ja. Sie zahlen, ha, ha, ha. Sie meinten, ihr könnt bringen, wenn ihr wollt. So, und langsam, unsere ersten Gäste waren die fremden Menschen, die in Sarajevo gewohnt haben, in den Botschaften, in Firmen.
Das waren die Expats, ja.
Genau, und sie wollten wandern gehen, sie haben uns kontaktiert. Und das waren die ersten Wandertouren sozusagen. Und diese Gäste, die haben auch viele Verbindungen. Und dann auf einmal, Lukomir erscheint auf National Geographic, Frontpage, Outside Magazine. Da, jetzt, Lukomir, sind junge Menschen wieder zurückgekommen. Sie haben Geschäfte aufgemacht, Restaurants, super. Bed and Breakfast. Super. Aber wir wollen jetzt auch nicht, dass das ein neuer Dubrovnik wird. So ist es immer noch.
Die Balance ist immer wichtig. Ja. Ist immer wichtig. Inzwischen ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe diese Stecki oder wie heißt diese?
Stecci. Ja. Nee, unsere Sprache ist sehr leicht, wenn man nur die Phonetics. Stecci, das sind mittelalterliche bosnische Grabsteine, die auch im Lukomir, man kann sie da sehen, in einem Zustand, einem natürlichen Zustand. Das sind monolithische Karststeine oder so Grabsteine.
Grabsteine. Und warum gibt es die oder wie alt sind die?
Das ist eine gute Frage. Die Bücher, in den Büchern, die wir haben, die sagen, dass sie mittelalterlich sind. Mittelalterlich. Und dass sie zu einem Volk gehören, die Bogomili hießen. Bogomili sind von Bulgarien nach Bosnien und haben sich in Bosnien eingesiedelt, weil in Bulgarien sie hatten ihre Probleme. Das waren immer noch, sag ich, ein Volk, der in anderen Götter geglaubt hat, als damalige Struktur es erlaubt haben, sagen wir so. Und sie konnten sich nirgendwo niederlassen, aber nur Bosnien, unser König damals, unser König damals war für allen offen, aber benimmt dich, also ganz einfach. So, die haben sich da in Bosnien eingesiegelt, ich rede von 10., 11., 12., 13. Jahrhundert und wir sind die Meinung, dass sie diese Stecci gebracht haben. Obwohl es gibt andere Alternativgeschichten, die behaupten, dass das viel älter ist, immer noch aus der neolithischen Zeit. Es gibt 60.000 registrierte.
Wow.
Registrierte, so viel, eingezeichnete. Ich persönlich, ich kenne noch mindestens Tausende, die nicht registriert, nicht eingezeichnet, nicht dokumentiert sind und die liegen überall. Die liegen in den tiefsten Tälern, die liegen auf den höchsten Bergen, auf Bergplateaus, auf 2000 Meter, obwohl es rundum keinen Stein gibt. Die hat jemand irgendwann irgendwie hochgetragen und ich rede von nicht eins oder zwei, sondern von Hunderten auf einen Platz.
Spannend. Mystisch sehr, klingt das, ja.
Es ist mystisch. Ja. Super spannend. Wow. Und für die Archäologen rate ich wirklich, Bosnien ist ein Traum. Bosnien ist ein Traum im Sinne, weil Archäologie fast gab es kein in jugoslawischen Zeiten. Man wollte nicht runter in die Geschichte runtergraben. Es war Fortschritt, lass uns bauen, vergiss, was da war. Aber wirklich in Bosnien, wenn man irgendwo eingräbt, man wird entweder römisches Hinterlassenheit finden, illyrischen, noch vor den Römern und Ist ein Schatz, ist ein Traum, ein unentdeckter Traum.
Ja, apropos mystisch, da gibt es ja auch die Pharaonen bei euch. Nein, Blödsinn, ich rede von den bosnischen Pyramiden. Da gibt es ja ganz viele, ein bisschen esoterisch, glaube ich, aber ich kenne einige Bekannte, die da runterpilgern, weil da irgendein, ich weiß nicht, ob es ein Professor ist, dort irgendwie so kegelförmige Berge entdeckt hat und gesagt hat, das ist eine Atlantis oder ich weiß es nicht, eine uralte Kultur und das sind die Pyramiden von Bosnien. Was sagst du dazu?
So,
spannend, oder?
Die Berge, spannend. Ja. Es ist spannend. Ja. Die Berge, wenn man von gewissen Winkeln guckt, sehen aus wie eine Pyramide.
Ja.
Es gibt Tunnels unter den Pyramiden, aber man muss sagen, Bosnien war immer attraktiv für Bergbauarbeiten, für Minen. Mm. Wir haben viele Mineralien, das, was auch ein Problem jetzt eigentlich ist. Und diese Tunnels, wer weiß, von wann sie stammen. Mm. Diese Berge sehen aus wie Pyramiden. Ich will nicht sagen, dass das Pyramiden sind oder nicht, weil, wo ich noch studiert habe, sie wurden entdeckt vor 30 Jahren, vor 20 Jahren oder so.
Das war mal voll in bei uns dort, die bosnischen Pyramiden.
Pyramiden genau, sollten 20.000 Jahre alt sein. Sollte das sein. Am besten, dass jeder einfach runterkommt und sich selber eine Meinung.
Und das genießt,
Das genießt.
Ja, genau. Ja, voll. Was wir jetzt noch ein bisschen vergessen haben, wo liegt denn dein Land überhaupt, dass man es ein bisschen einordnet? Wir sagen, das ist ganz nahe, aber wie sind denn da so eure Nachbarn? Wo liegt es ihr?
Wie groß ist
Bosnien?
So, Bosnien ist eine Republik von ehemaligen Jugoslawien.
Mhm.
Jugoslawien und wir haben traumhafte Nachbarn. Kroatien, Montenegro und Serbien sind unsere Nachbarn.
Mhm.
So, Jugoslawien hatte ein paar Republiken, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. Mhm. Wir waren eine von den Republiken und in den 90ern sind wir unabhängig geworden.
Mhm.
So ungefähr, ich würde mal sagen, von Graz aus 7-8 Stunden Fahrt.
Grenze muss man ein bisschen warten.
Weil auf dem Weg war 4 Stunden Grenzwart. Aber das war gleich nach Silvester.
Ja. Genau. Na, wir sind ja die Strecke schon einmal gefahren, dann zu Una, waren dort raften. Ja. Und für uns war das schon, also ein bisschen lästig, dass man da es ist außerhalb der EU und da muss man eben quasi staut dort ein bisschen. Aber man kommt dann sofort die ersten Moscheen, dann auch, waren da ein paar Touristen aus Dubai plötzlich, weil das war, plötzlich ist man ein bisschen in einer anderen Welt. Die Küche ist anders. Die Preise sind unglaublich günstig dann plötzlich, also wenn man von Kroatien rüberkommt, wo die Preise sehr teuer geworden sind seit dem Euro-Einführung. Aber wie gesagt, es ist sehr nahe von Graz, ein paar Stunden Autofahrt.
Was die Preise angeht, und das macht auch Sarajevo besonders aus, das macht die bosnische Gastfreundlichkeit aus, denke ich. Das ist meine Meinung, vielleicht lege ich falsch. Aber bei uns ist es sehr wichtig, dass die Preise den lokalen Menschen folgen.
Im Einkommen,
Obwohl Sarajevo super touristisch geworden ist in den letzten 10 Jahren, und speziell, was du erwähnt hast, die aus Dubai, die Araber, die lieben Bosnien. Sie sehen Flüsse überall, Wasser überall,
Grün
überall.
Ja, lustig.
Und sie haben Moscheen.
Ja.
Und sie können rumlaufen, keiner guckt sie komisch.
Ja.
Sie lieben es. So, obwohl es eine Überflut von arabischen Touristen sind, obwohl es eine Überflut von allen möglichen Touristen sind.
Mhm.
Wegen den 90ern, Menschen konnten Bosnien oder Jugoslawien nicht besuchen, sie haben die ganze Welt und da steht ein Fehler, ein Fleck und da kommen sie. Aber wir legen immer noch Wert, dass der lokale Mensch in Sarajevo auf den Hauptplatz einen Kaffee trinken kann, in ein Restaurant gehen kann und das wird auch so bleiben. Es ist nicht so wie andere Städte, wo, wenn man jetzt da geht, man geht in ein Restaurant, man sieht nur Touristen.
Mm.
Menü ist wie hier in Wien oder London, Preise wie Wien, London und der Gast neben dir ist auch irgendeiner, der Tourist ist. In Sarajevo, Mostar, das macht einen aus. Man geht in ein Restaurant, man ist ein volltouristischen Platz, aber der Tisch neben dir ist ein lokaler Mensch, und dann Tourist und dann wieder lokaler Mensch.
Ja, super. Es mischt sich und die Einheimischen können sich das Essen und vor allem das Wohnen ist ja oft das Problem.
Genau, die Einheimischen können das Essen sich leisten.
In Barcelona kann man nicht mehr wohnen als Spanier. Ja,
leider ist es so. Bei uns, für, so der Einheimische kann sich etwas leisten, Aber der Gast kommt und hat das authentische Gefühl. Wenn man in ein Restaurant da reinkommt und man hört auch einheimische Sprache, es ist halt anders.
Ja, gehen wir so ein bisschen jetzt von Sarajevo und diesen Orten, wo halt auch Leute aus Dubai kommen, was ja durchaus spannend ist, wo viel Touristen sind. Unsere Reisen sind natürlich auch dort, aber wir gehen ja dann immer raus und sind in den Bergen und dort ist es recht einsam. Was gibt's denn da zum Wandern? Welche Reisen sind denn da im Angebot? Du sagst eben, hast eben schon erzählt, man kann Schneeschuh wandern. Auch das kann man eben mit uns, mit Weltweit wandern. Was gibt's denn da im Angebot? Was führst denn du da alles?
So, ja, ganz genau. Schneeschuhwandern. Wir haben jetzt im Angebot 2 Reisen. Auf die freue ich mich sehr. Und da geht's in den Bergen. Natürlich, die Ankunft ist in Sarajevo. Da haben wir eine Stadtführung mit lizenzierten Stadtführer. Ich mag nicht Stadtführung zu geben, weil ich bin ein Reiseleiter. Ich muss dafür sorgen, dass der Stadtführer da ist, dass der Bus da ist und dann lasse ich lieber...
Du bist der Bergmensch.
Der Bergmensch. Da lasse ich lieber den Stadtführern seine 1,5 Stunden, seine Show. Natürlich, es gibt so viele Sachen, die in 1,5 Stunden, die kann man nicht erwähnen und der Stadtführer erkennt die Gruppe nicht und er macht sein Ding. Aber ich kann die Gruppe einschätzen, dann weiß, was er nicht erwähnt hat, aber das hätte oder das könnte interessant sein. Man muss zugeben, ich habe die Geschichte von Sarajevo, Mostar und allen Städten von allen Stadtführern gehört. Von allen, von mindestens 50. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Und jetzt, ich baue mir raus. Einfach
ja,
so.
Ja.
Aber wie gesagt, da gibt es eine gemütliche Stadtführung in Sarajevo, das erste Abendessen, gemütliches, lokales Essen, die eine Mischung von osmanischer Küche ist, eine Mischung von ungarischer Küche ist, eine Mischung von österreichischer Küche ist, eine Mischung von allem. Und das ist auch das Besondere in Bosnien, wie wir waren immer von jemandem beherrscht und was gut ist, es bleibt hier so. Man kann sagen, Wiener Schnitzel ist ein Heimatsgericht von Sarajevo, Bosnien oder Gulasch oder Sarma oder Çorbe von Türkei. Der einzige Unterschied ist, wir verwenden nicht sehr viele Gewürze, ist es genau?
Nicht scharf, oder?
Bei uns Salz und Pfeffer und das war's. Es gibt keinen Koriander oder, natürlich, jetzt mittlerweile in den letzten 15, 20 Jahren gibt es, aber unsere Oma, unsere Mütter haben so gelernt, mit Salz und Pfeffer zu kochen. Nur die Zutaten müssen gut sein, natürlich. Die Bohnen müssen gut sein, das Fleisch muss gut sein, dann schmeckt es, man braucht nichts mehr anderes. Leider mit der Globalisierung, es ist ein bisschen schwieriger, richtige Zutaten zu finden, aber die kann man immer noch. Das ist die Küche.
Herrlich, da läuft mir das Wasser. Und Vegetarierinnen können auch essen, oder, bei euch? Oder?
Natürlich.
Also überall, wo die Osmanen waren, muss ich sagen, wo der Orient ist, ist sowieso Paradies für Vegetarier, oder? Die Vorspeisen sind
die Vorspeisen. Genau. Wir haben Pitas. Pitas sind bekannt als Börek. Weltweit.
So Teig.
Teig waren. Es ist Filo Teig, sehr, sehr dünner Teig. Und es ist gefüllt mit entweder Fleisch oder Kartoffeln oder Spinat oder Käse.
Spinat-Schafkäse, genau. Das ist mein Lieblings.
So, es gibt viele vegetarische Optionen, wenn man keinen Fleisch essen will. Und in Bosnien, ich muss auch sagen, früher waren die meisten Menschen Vegetarier. Fleisch gab es wann?
Selten, ja.
Selten. Jetzt, wenn man eine Mahlzeit ohne Fleisch anbietet, ist man fast beleidigt. Aber es gibt Optionen.
Ja, gut. Ja, und aus Sarajevo gehen wir ja dann raus. Jetzt sind wir ein bisschen beim Essen hängen geblieben, natürlich beim Wandern, nein, das ist ja total das Wichtigste zuerst natürlich. Damit man Hunger kriegt zum guten Essen genießen in Bosnien-Herzegowina, gehen wir natürlich auf die Berge. Wo kommen wir da hin? Also wir reden jetzt mal über die Sommerreise, glaube ich, bosnische Bergwelten.
Bosnische Bergwelten und es gibt einen Dorf Umuljani, der einer meiner Lieblingsdörfer und Plätze in Bosnien sind.
Nicht Lukomir?
Zum Lukomir kommt es von Umuljani.
Okay.
Also Umuljani ist Startpunkt zum Lukomir und es ist ungefähr 8 Kilometer zu Fuß entfernt in einer Richtung. Ja. Es gibt ein paar Wege, alle attraktiv und Rundreise ist so 14, 15 Kilometer. Aber Umuljani ist immer noch so ursprüngliches Dorf, wo die Menschen ganzjährlich leben. Ganzjährlich. Lukomir, wie gesagt, Winter sind sie runter. Erst jetzt in den letzten paar Jahren kommen auch übers Winter Menschen, die oben wohnen. Und dort gibt es so leckeres Essen wieder.
Da sind wir wieder beim Essen gelandet.
Weil Menschen bauen selber ein. Und dann die Kartoffeln. Und das Essen in Dörfern ist eigentlich sehr basic, simple. Aber wenn man draußen ist, wenn man wandern geht, Schneeschuh wandert, man kriegt Hunger und alles schmeckt gut. So, aus Sarajevo geht es nach Humuljani. Muss Humuljani.
Ja, okay.
Und auch in Winterreise, die geht auch nach Humuljani, dann gehen wir Schneeschuh wandern dort.
Ja, und dann geht's, wie heißt du, da gibt es ja so einen Urwald dort, oder?
Perucica.
Ja.
Ah, wir haben ein paar Urwälder in Bosnien, aber der höchst bekannte ist in den Nationalpark Sutjeska, Perucica, Urwald.
Du als Waldmensch,
genau.
Schaut euch bitte das Podcast-Bild an. Der Evelin ist schon so ein bisschen der typische, ich würde sagen, ein bisschen Rübezahl aus meiner, du hast so einen langen Bart, also schon so Typ Holzfäller-Waldmensch, oder?
Genau.
Also deine Waldliebe prägt dich ein bisschen, entschuldige, ein bisschen frech, aber
nee,
müsstest du schon zugeben, oder?
Vollkommen richtig. Ja. Ich fühle mich im Wald am besten. Berge liebe ich. Aber irgendwie, wenn ich auf dem Gipfel bin, auf dem Grat, es gibt so eine Stimme in mir, die sagt, oh, Evelin, du gehörst hier nicht. Also sei zu, dass du sicher und runter bist. Aber wenn ich im Wald bin sicher. Ich fühle mich daheim, zu Hause.
Und das kannst du dann gut erklären dann unseren Gästen.
Genau. Ja. Aber wenn man in so einen Urwald reinkommt, da muss man auch nicht sehr viel erklären. Die Luft erklärt sich von alleine. Alles, die Stimme, das Geräusch von den Blättern, Wind kommt auf einmal da. So zum Beispiel die letzte Reise, da habe ich meinen Gästen versprochen, wollt ihr einen Hornviper sehen? Und meine, die giftigste Schlange Europas, okay. Die sehr da ist.
Ja.
Wie meinst du, wollt ihr? Ja, ich weiß, wo sie wohnt. Und die Gäste haben gesagt, ach, der muss spinnen.
Ja.
Ich sagte, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ja, wollen wir. Und dann am Rande des Urwalds, wo man da reingeht, es gibt eine Wasserquelle. Und die Wasserquellen sind sehr beliebt bei Schlangen, weil sie sind ein Ambush-Tier und sie warten da auf anderes.
Okay.
Und da gehen wir runter und tatsächlich, da sind zwei auf dem Ast. Trauma. Und ich meine, wie wusstest du das? Aber ja.
Du kennst sie einfach aus. Ja.
Der Wald ist einfach Traum.
Okay. Bei den Schlangen wollt ihr ein bisschen dazu sagen, weil manche haben ja dann Angst, dass die dann warten und dann fallen sie über die Touristen her.
Ja,
das ist natürlich
auf jeden
nicht
Fall.
So, oder?
Sie spucken Feuer und nehmen dir deinen Drachen und dann nehmen dir dein Portemonnaie weg. Die Schlangen sind überhaupt keine Gefahr. So, die einzige Gefahr, die wir in unseren Gebirgen haben, ist die Übereinschätzung von den Menschen.
Okay, dass man zu waghalsig geht oder
schlecht
ausgerüstet. Schlecht
ausgerüstet,
Gewitter,
schlecht informiert. Aber Schlangen und wilde Tiere, die wir wissen halt einfach nicht, wie viele Wölfe wir haben. Wir wissen nicht, wie viele Bären wir haben. Wir haben alles Mögliche. Ein Land Bosnien von knapp nicht einmal 60.000 Quadratkilometer hat 2,3 Millionen Menschen. So, es gibt viel Platz für wilde Tiere sich zu verziehen. Viel Platz. Und wir haben alles. Und das ist das Schöne. Es ist nur, dass die Tiere in Bosnien, sie wollen nichts mit dem Menschen zu tun zu haben. Wenn sie uns riechen können, wenn sie uns hören können, sie verziehen sich. Vielmal hat der Busfahrer mir gesagt, neben euch waren Bären und sie haben sich versteckt vor euch. Weggerannt, versteckt, gewartet, dass ihr weg seid, weil er hat es von Weitem mit dem Fernstecher gesehen.
Okay.
So, die Schlangen sind keine Gefahr. Aber, wie gesagt, wenn man bewusst da reingeht, wenn man weiß, was Gefahr sein könnte, dann ist das keine Gefahr. Die Schlange geht weg. Wenn man guckt, wo man reintretet, wenn man guckt, wenn man ins Gebüsch geht, man wird nichts sehen, weil die Schlange geht weg.
Aber wenn man mit dir unterwegs ist, dann kann man sie finden.
Ja,
weil du dich auskennst,
also,
wo sie sind. Muss man leise sein oder
vorsichtig. Leise sein oder vorsichtig.
Ja,
eher
nicht
vorsichtig.
Nicht so trampeln.
Nicht so trampeln, damit, weil sie
spüren
können alle
die Erschütterungen.
Die erschütternden Vibrationen
und sind dann weg, ja. Unsere Reisen sind ja so eine Mischung aus, dass wir schon Kultur erleben. Da gibt es ja voll coole und tolle Sachen in Bosnien-Herzegowina. Vor allem in Herzegowina ist ja diese berühmte Brücke von Mostar. Ein bisschen erinnere ich mich, das ist eine andere Brücke, aber die Brücke über den Fluss, wie heißt der?
Drine.
Ivo
Andrić.
Möchte ich sehr empfehlen, wenn man den Balkan besucht, so die Bücher vom Ivo Andrić zu lesen. Der beschreibt es so schön, also diese österreichische Monarchie, die Soldaten, die kommen und gehen, die Osmanen. Da kann man dieses Bild und ein bisschen so, stell mir vor, Mostar, der Fluss, die Brücke, das ist ein Bild, oder?
Auf jeden Fall.
Was kann man da erleben?
So, der Herr Andrić, Nobelpreisgewinner, und er sagt eigentlich alles, und das war in der Zeit, wo der Nobelpreis noch etwas bedeutet hat für Literatur. So, und zwei Brücken haben wir jetzt erwähnt. Die eine ist in Mostar und die andere ist in Visegrad, Brücke über die Drina, wo Ivo Andrić diesen Roman geschrieben hat.
Voll cooles Buch, ja.
Voll cooles Buch. Aber es gibt auch einen Zusammenhang zwischen diesen zwei Brücken, die ich oft meinen Gästen erwähne, einfach damit sie wissen, was so ist. Mostar-Brücke ist eine Brücke, einen Bogen hat es. Eine traumhaft schöne Brücke. Einfach wow. Aber wo der Auftrag kam, die Brücke zu bauen, da war noch zur Zeit von Suleiman, der Magnificent. Mostar gab es nicht. Es gab kein Mostar als Stadt. Es gab nur eine Hängebrücke, die sehr gefährlich war. Und die Alternative war über die Berge. Die Berge, viele Bergmenschen, Räubern, waren
gefährlich.
Ja. Da wollten die Menschen, na, bau uns eine Brücke da. Der Sultan Suleiman, er hat seinen Architekten damals, den Sinan, einer der besten Architekten.
Der hat Moscheen gebaut.
Genau, ja. So Michelangelo von osmanischen damaligen Zeit. Er sagt, oh Sinan, geh nach Bosnien, baue eine Brücke. Wie gesagt, am Rande des Reiches, unbekannt, nicht wichtig, gab es kein Mostar. Der Sinan, wie du gesagt hast, hatte die Moschee, diesen Projekt.
Star-Architekt.
Ja. Er meinte, ah, lieber Sultan, ich bin zu beschäftigt. Ich kann halt leider nicht. Ich werde meine besten Studenten nach Mostar schicken und er wird es bauen. Der Student kommt, Mimar Hayruddin, hat nichts im Leben gebaut bis dann, aber war der beste Student. Und er war verzweifelt.
Theoretiker noch.
Genau. Und er war verzweifelt, aber Gott sei Dank, die Legende nach sagt, er hat eine kleinere Brücke gesehen. Der Maßstab von der Brücke und dem Kanyon war gleich. Er hat die Brücke gebaut. Lange Geschichte kurz. Da war die Sitte, wenn die Ausrüstung von der Brücke aufgemacht würde, der Architekt muss unter der Brücke stehen. Wenn die Brücke zusammenkollapst, geht auch dein Leben. Er hatte sich nicht getraut. Er ist weggerannt. Erstes Projekt und ist für 500 Jahre die Brücke stand da, nur die Menschen haben sie zusammen. Aber, was ich sagen will, auf einmal, die Brücke ist ein Phänomen geworden. Jeder hat über die Brücke geredet. Und das hat ein bisschen den Sinnern ein bisschen gestört, dass sein Student, jeder redet mehr über den Studenten,
macht
über die Brücke.
Ein cooles Bauwerk.
Genau. Dann kommt der Master, Sinan, er will jetzt übertreffen. Er geht nach Bosnien, sucht sich einen größeren Fluss, Drina, und macht diese Brücke, wo der Ivo Andrić, und diese Brücke hat 12 Bögen. Nicht einen. Einfach traumhaft schöne Brücke. Aber die Brücke ist erst bekannt geworden, wo Ivo Andrić das Buch geschrieben hat. Aber die Mostar-Brücke ist seit 500 Jahren bekannt. Das war eine kurze Zusammenhang.
Ja. Na, spannend. Und wie gesagt, dieses Buch gibt so, das geht so über die Jahrhunderte, wo diese Brücke durch verschiedene Eroberer und Siedler, das ist so ein toll, also es ist wirklich ein Buch, wo man so richtig reisen kann, oder? In einer Geschichte.
Genau.
Ja. Ja, und das besuchen wir. Und Mostar ist natürlich, muss man sagen, ist natürlich kein einsamer Platz mehr.
Nee.
Quasi. Da sind natürlich viele, die kommen von der Küste.
Meistens von Dubrovnik.
Ja, genau.
Kreuzfahrtschiffe. Aber man muss sagen, es ist nicht ständig voll. Es hat so wellenförmig. So 2 Stunden ist es voll, dann 2 Stunden ist fast keiner. 2 Stunden ist voll, 2 Stunden keiner. Und wenn man morgen früh, es gibt Zeitabschnitte, wo man die Stadt auch für sich selber genießen kann, aber man muss es halt wissen.
Das ist oft so, also ich merke so den Rhythmus von den großen Touristengruppen ist, die essen so Frühstück so bis 9, dann steigen sie in den Bus.
Genau.
Und zu der Zeit so um 10, 11, 12 darf man nicht dort sein, aber wenn man um 7 oder 8 ist es oft
komplett allein. Ja, hat man die Brücke allein.
Und das machen wir hoffentlich, oder?
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und das machen wir auf jeden Fall. Und wenn das so spitzenmäßig ist, auf der Brücke in der Altstadt, es gibt andere Teile in Mostar, die sehr schön, sehr interessant zu besuchen sind, aber keine Rede davon.
Ja, oft so links abgebogen aus der Hauptgasse, ist auch in Venedig oft so, nicht? Wenn man so ein bisschen außerhalb ist, auf einmal ist dann niemand mehr dort und die Kinder spielen und Frauen mit Kinderwagen und das sind meine Lieblingsgegenden. Ja, genau. Ja, du, reden wir mal ein bisschen über unsere Guide Academy. Wir haben beim Vorgespräch schon über die coole Party, wo wir getanzt haben, gesprochen und dass du seitdem Salsa-Fan bist, weil du uns beobachtet hast. Du warst ja schon mehrmals bei uns hier zu Gast. Reden wir so ein bisschen. Das ist ja so ein bisschen unsere Kulturverbindung im Weltweit-Wandern-Team.
Diese Guide-Akademie, die bedeutet mir persönlich, ist einer der Highlights des Jahres für mich.
Cool.
Aber wirklich.
Freut mich, ja.
Aber wirklich. Und das ist so eine tolle Sache, Christian, das muss ich dir jetzt auch sagen, ist unglaublich, dass ich jetzt Gleichgesinnte aus Nepal, aus Korsika, aus Mongolien, ganzer Welt, lerne ich andere Evelyns kennen. Evelyn aus Marokko, Evelyn aus Jordan, ist einfach ein Traum. Nummer eins, das ist einfach ein Traum. Nummer zwei, es ist sehr wichtig für uns, unsere Erfahrung zu austauschen. Und am Ende, obwohl alle Reiseziele so verschieden sind, vollkommen verschieden, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den zwei Reisen, aber wir haben einen gleichen Nenner und der gleiche Nenner sind die Gäste.
Ja, und der Spirit, oder? Wenn man gerne in den Bergen ist, dann hat man sich viel zu sagen, oder?
Natürlich,
auch über die Kulturen hinweg, ja.
Ich nur in dieser Guide-Akademie, ich fühle mich, als ob ich Mongolien besucht habe. Weil ich den lieben Solomon kennengelernt habe, wir haben uns ausgetauscht.
Abende lang miteinander gesungen, getratscht.
Zum Beispiel. Ja. Und ja, ich freue mich sehr auf die Akademie, ist sehr wichtig, Nummer eins. Nummer zwei, es ist auch nicht nur da zum Spaß, man lernt. Man lernt, wenn man Erfahrungen austauscht. Man lernt, weil es gibt immer wieder super nette Mentors oder sind das Mentors?
Lehrende oder Ausbildner,
die ihr immer wieder bringt, super interessante Menschen, die Bergführer, ihre Erfahrung,
ja.
Bergführer, die ihre Erfahrung austauschen. Ich freue mich immer wieder auf die Akademie. Und was du gesagt hast, das letzte Mal, ja, und es ist nicht nur das, es ist auch interaktiv. Also das letzte, also auch Gäste aus Graz, aus Österreich, die einfach ein bisschen erfahren können, kommen zu dieser Party. Und das letzte Mal, das war einfach ein Traum. Und da, wo du und deine liebe Frau getanzt seid und ich stand da daneben, ich habe geguckt, wie schön das ausschaut. Ich habe meiner Frau gesagt, wir müssen Salsa tanzen beginnen. Und ja, wir tanzen jetzt auch Salsa, bist mein Vorbild.
Macht jetzt einen Kurs, ja.
Ja, wir machen einen Kurs,
voll.
Genau.
Wir sind die Role Models, die Carmen und ich.
Ja, das seid ihr wirklich.
Carmen und ich haben uns ja beim Salsa-Tanzen kennengelernt.
Ist so.
Das ist ja unsere Beziehungsgeschichte. Ja,
deswegen seid ihr auch so gut.
Ja,
weil wir sind weit weg von eurem Level, aber wir können im Rhythmus uns bewegen.
Ja, wir sind schon ein bisschen eingerostet. Seit Corona haben wir das ein bisschen vernachlässigt, aber immer wieder zwischendurch. Ja, genau. Ja. Na schön, freut mich voll. Bosnien-Herzegowina ist ja noch nicht überlaufen. Also das ist ja wirklich so ein, kann man schon sagen, Geheimtipp, bis auf die sozusagen berühmtesten Plätze. Aber die Berge sind mit sehr wenig Touristen noch. Wohin geht die touristische Reise? Also bei uns ist ja wichtig Nachhaltigkeit, dass man kann zwar hinfliegen, aber man hat da die Möglichkeit, den Flug rauszutun und selbst anzureisen. Wir kompensieren den CO2-Ausstoß aller Fluganreisen, aber damit hört es ja nicht auf. Nachhaltigkeit, haben wir eh geredet, ist es, dass wir durch unsere Touren ermöglichen, dass Leute in Bergregionen wohnen können, dort bleiben können. Was gibt es da noch zu sagen?
So, wie gesagt, Bosnien ist nicht überrannt von Tourismus. Ich muss sagen, bis vor Corona, bis vor Covid-Zeit, Bosnien war sehr im Aufnehmen. Jedes Jahr 200% Steigerung. Mhm. Weil, wie gesagt, jeder will das erfahren, was da gewesen ist. Konnte nicht nach Bosnien verreisen wegen dem 90er-Krieg. Und jetzt hat sich aufgemacht. Und dann kam Covid. Covid kam, ganze Industrie kaputt, alles, also wir wissen nicht, wir gehen nicht mehr zurück. Aber was den aktiven Tourismus angeht, was Bosnien-Herzegowina jetzt sehr viel anbietet, sei es Fahrradfahren, sei es Wildwasserrafting, sei es Hiking, Wandern, Klettern, es gibt immer mehr und mehr und mehr davon. Es ist nicht überlaufen. Ich hatte schon mal ein paar Reaktionen von Gästen, wo eine Dame mit Tränen in den Augen gesagt hat, das sieht aus wie die Alpen, aber vor 100 Jahren. Sie erinnert sich noch, sagen wir nicht 100 Jahren, aber sie erinnert sich, wo sie noch den Wanderweg für sich selber hatte. Da wir so viele Berge haben, so viele Wanderwege, es verstäubt sich. Man kann davon ausgeht, dass man auf den Wandertag keinen trifft. Und wenn man Menschen trifft, dann ist man froh. Dann ja. redet man. Aber es gibt keinen jetzt Schlangenlinien oder es gibt ja. keinen Großtourismus. Das ist noch gut.
Ja, und in welche Richtung wird sie sich entwickeln? Oder was wünschst du dir so als Touristiker? Du sagst eben, ich meine, das ist ja ganz kurz, Lukomir, wo die deine Bekannten oder Freunde dann hingegangen sind, das ist ja irgendwie, wir reden da von den 2000er Jahren, oder?
Ja,
das 2000er, ist ja ganz kurz
genau.
quasi, wo sich noch niemand vorstellen hat können, dass das überhaupt jemand interessiert, ist irgendwie 20, 25 Jahren her. Und wie, in welche Richtung geht die? Jetzt ist es einfach mehr geworden und es wächst, weil es einfach wunderschön ist.
Ja, genau. Es ist mehr geworden, es wächst, aber mit einem gesunden Tempo wächst es. Es ist jetzt nicht überrannt von Investoren, sage ich mal so.
Gut.
Es ist nicht überrannt von irgendwelchen Menschen, die einfach Profit machen wollen, bei dem Breakfast aufmachen oder überteuertes, was auch immer, Souvenire von Made in China. So, es ist immer noch originell. Es geht langsam, ist auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass Tourismus eine größere Rolle in Bosnien spielen wird, weil leider muss ich sagen, es gibt auch viele Ausnützer oder Ausbeuter von Natur, sei es Holzabbau, sei es Mineralien, sei es Wasserwerke. Und das sind keine Bosnier, das sind globale Großkonzerne, die leider sehr viel Schaden anrichten. Und ich hoffe, dass Tourismus und Wandertourismus und aktiver Tourismus ein Gegenmittel davon ist. Dass wir unseren Behörden einfach ein bisschen mehr Druck geben, dass sie ein bisschen mehr Fläche unter Naturschutz liegen. Und ich denke mal, je mehr Menschen das zu sehen kriegen, so weniger gibt es Chancen, dass sie sich frei fühlen, das kaputt zu machen. Wir haben zum Beispiel mit Tourismus ein paar Wanderwege markiert und diesen ganzen Gegend, alle, die wild jagen, sind jetzt weg. Wir wussten, dass in diesen Hängen, von diesen Bergen, es ist so schwer zu erreichen, dass es Menschen gibt, die einfach heimlich und
illegale
Wilderer, die Steinböcke oder Chamois abschießen. Aber dann haben wir gesagt, was kann man machen? Mit denen kann man nicht. Mit Gewehr geht nicht, sie haben Gewehre. Aber wenn wir jetzt einen Wanderweg daraus machen, wenn wir den markieren, wenn wir den auf die Route legen und wenn jetzt mehr und mehr Menschen kommen und die Wilderer sind jetzt weg, zum Beispiel.
Ja, also das ist spannend, was du sagst, dass quasi Ökotourismus, nachhaltiger und Wandertourismus ein Bewusstsein für den Wert von der Natur, eben auch für die Politiker.
Auch
wenn
für
man
die
sagt,
Politiker.
Hey, da sind Leute, die geben ganz schön viel Geld aus. Ich müsste es nicht irgendeinem internationalen Konzern zum Abholzen oder Bergbauunternehmen verschachern, billig. Ja, es ist immer so ein Kampf zwischen den Interessen, oder? Und das wird auf politischer Ebene dann, es bekommt dann Wert quasi, wenn da hinkommen kommt.
Genau.
Das finde ich, ist eine spannende, gute Rolle von nachhaltigem Tourismus auch, Gegend zu bewahren. Auch in Albanien ist dann einfach geschützt worden. Wie heißt der Fluss dort im Süden? Die Vjosa, genau. Da hat der von Patagonia quasi auch mitgetan.
Genau.
Also das war auch so eine Erfolgsstory, dass da ein ganzes riesiges Flussgebiet dann geschützt wurde.
Ja. Und das Flussgebiet, das heißt, das ganze Ökosystem, ist geschützt geworden.
Ja.
Jetzt ist es in der
Mode. Für euch auch eine gute Chance quasi da, ja.
Das Problem ist, ich muss nur das einbringen. Das Problem ist für Bosnien, dass es während jugoslawischen Zeiten, es war ein Industriegebiet. Industrie. Menschen sind von allen Teilen Jugoslawien nach Bosnien in Fabriken zu arbeiten, Bergbauten, Holzfirmen. Aber ich muss sagen, damals in jugoslawischen Zeit, es gab gewisse Standards. Ein Holzfäller darf in diesem Tag 12 Kubikmeter und er hat seine Norm ausgefüllt. Er kann seine Maschine einpacken und hat einen freien Tag.
Okay.
Jetzt sind es Private, die wollen 100 am Tag, weil sie wollen
so schnell
mehr
wie möglich.
So schnell. Es gibt jetzt moderne Mechanisation, die das schneller kaputt machen. Und damals hatte man Regeln. Jetzt leider mit Kapitalismus, man will so viel möglich, das ist das Problem. Und Menschen in Bosnien sind es gewöhnt, dass da eine Industrie ist. Tourismus sind das nicht gewöhnt. Mhm. Aber man, da unser Kampf ist es, einfach mal denen zu beweisen, schaut mal, wir müssen nicht viel investieren, einfach sauber machen.
Mit dem, was wir haben. Genau. Also unsere die Lukumir-Leute, die gesagt haben, wer will das sehen? Und ja. Dabei gibt es da UNESCO-Weltkulturerbe sehen. Ja.
Eine Anekdote.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Eine Anekdote. Es ist bekannt, dass die Winnetou-Filme bei uns gedreht wurden, in Kroatien am meisten, in Kroatien und auch ein paar Teil Bosnien. Mhm. Aber damals, wo wir die Filme geguckt haben, meine Freunde haben mir gesagt, sie haben alle so geschwärmt, boah, Amerika muss so landschaftlich schön sein. Schau mal die Landschaft. Sie wussten nicht, dass das in ihrem Land gedreht ist.
Irre, oder?
So irre.
Ja.
Irre.
Das ist ja bei uns oft so, dass manche Leute aus der Stadt eine Stunde weit weg die Berge nicht kennen. Ist ja bei uns auch so ein Phänomen. So. Also das muss man dann oft so, mit Filmen sind eh so eine gute Möglichkeit, um Leuten die Schönheit zu zeigen. Ja. Lieber Evelyn, über was wir noch gar nicht geredet haben, wann ist denn eigentlich die beste Reisezeit für dein Land?
Für mein Land die beste Reisezeit ist jetzt.
Jetzt? Wir sind im Jänner, man kann auch im Winter fahren.
Man kann im Winter fahren.
Ja. Schneeschuhwandern.
Schneeschuhwandern, das ist meine Lieblingszeit, weil wir haben immer noch Schnee. Und jetzt in den Bergen ist viel Schnee gefallen und es wird so. Für Schneeschuhwandern, es wird genügend, es wird einfach schön sein.
Wow, super.
Ich liebe Schnee, ich liebe die Berge im Schnee. Sommerzeit ist einfach ein Traum. Frühling, wenn man jetzt im Mai Frühling kommt, dann schmelzt dieser Schnee und da kommen alle Bergblumen, Wiesenblumen und dann ist ein Teppich von allen verschiedenen Farben und Blumen, die man sehen kann.
Da redet man von Mai.
Mai, so Anfang Juni, Mitte Juni. Das ist auch die beste Saison zu wandern.
Okay.
Aber wenn man dann im Sommer kommt, man ist in Bosnien, man ist sehr nah von all diesen Flüssen, Seen. Man kann baden gehen, man ist sehr nass. So, das ist die beste Zeit, Bosnien zu besuchen. Aber man kann auch im Herbst kommen, wo jetzt alles ist reif. Man wandert und der Apfel unterwegs, man kann ihn pflücken und dann man kommt zum Zwetschgen. Und einfach diese Vorbereitung für Winter. Für mich Herbst ist meine Lieblingszeit zum Wandern, weil der Tag ist lang genug, man kann viel erleben. Aber wie gesagt, Winter ist meine Lieblingszeit. Entschuldigung.
Liebling.
Ja. So, Bosnien ist schön zu besuchen, jederzeit man kommt.
Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, Evelyn, auf deiner Rundtour für den Podcast, dass du wieder in Graz warst. Bist echt ein gern gesehener Gast. Jetzt geht es ja weiter ins Weltweit Wandern Basecamp, wo wir dann unser Team dann treffen können. Und euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, danke, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wir haben erfahren, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen, dass Bosnien-Herzegowina wirklich noch so ein Geheimtipp ist, dass es ein sehr gebirgiges Land ist, dass es sehr, sehr nahe ist an Österreich und natürlich auch an Deutschland und dass es wirklich wert ist, erkundet zu werden, weil es gibt die Dinarischen Alpen, es gibt diese lange, jahrhundertealte Geschichte mit tollen Brücken über Flüsse, es gibt mit Mostar, es gibt Sarajevo, das Jerusalem von Europa, so alt quasi, weil so lang die Geschichte geht und vor allem die Menschen, glaube ich.
Genau, das wollte ich sagen, es gibt die Menschen.
Menschen und das Essen, da haben wir ganz viel drüber
geredet. Und Essen auf jeden Fall auch.
Da muss man vorher ein bisschen fasten, dass man dann bei euch gut dann zuschlagen kann.
Aber ich werde ja zusehen, dass wir das auch abbauen.
Genau, dass man ordentlich wandern geht.
Dass man ordentlich wandern geht.
Essen und Wandern ist eine super Kombi.
Super Kombi.
Danke, lieber Evelyn, dass du da warst.
Schön. Danke dir, danke für die Einladung und bin immer gerne hier in Graz bei euch.
Ja, Graz ist ja schon ein Teil vom Balkan. Man sagt ja, der Balkan beginnt südlich von Wien, oder?
Aha,
wir können
sagt
ja alle.
Das so?
Ja, sagt man bei uns
super.
In Österreich. Ja, genau.
Super, Balkan ist südlich von Wien, okay.
Fangt an. Genau. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn bewertest, wenn du ihn auch teilst an deine Freunde auf Social Media und vor allem freue ich mich über einen Austausch unter podcast@weltweitwandern.com kannst du mir Fragen stellen oder Anregungen geben, Rückmeldungen schreiben und ich verspreche dir, dass ich jede Mail persönlich beantworte. Auf unserer Webseite weltweitwandern.com findest du nicht nur die Bosnienreisen, die wir anbieten und in die ganze Umgebung von Kroatien über Montenegro und Albanien, spannender Balkanabenteuer warten, einfach zum entdeckt zu werden. Aber dort findest du auch viele Wandertipps, Ausrüstungstipps, mein E-Book, das man runterladen kann mit meiner ganzen 40-jährigen Wandererfahrung. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich zur nächsten Folge von Weltweit Wandern, dein Podcast fürs Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich freue mich aufs Wiederhören. Dein Christian.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.